Die Courage haben sie mir aus Schweden zugeschickt, ohne etwas dazu zu schreiben. Und da haben wir nachgegriffen, nicht?
Sie hat die Geschichte des deutschsprachigen Theaters im 20. Jahrhundert auf besondere Weise geprägt. Therese Giese, 1898 in München geboren, 1975 dort gestorben, eine der bedeutendsten Schauspielerinnen ihrer Zeit. Im Nationalsozialismus aus ihrem Land vertrieben und in die Schweiz geflohen, spielte sie am Schauspielhaus Zürich die Hauptrolle in Bertolt Brechts Mutter Courage und ihre Kinder, später dann in den 1950er Jahren in Friedrich Dürrenmatts Der Besuch der alten Dame. Im Bayern 2 Podcast Buchgefühl, Gespräch und Lesung ist Therese Giese heute als Vorleserin zu hören. Und die Comiczeichnerin Barbara Jelin erzählt über sie. Willkommen, sagt Nils Beindker.
Sie hat von allen Seiten, auch von ihrer Familie, gesagt, aber du bist doch gar nicht schön. Du kannst nicht zum Theater oder du bist zu dick. Und sie hat gesagt, ja, aber ich mach's trotzdem. Und ich glaube, das war schon immer eine Form der sehr mutigen Selbstermächtigung, die gesagt hat, ich mach's trotzdem. Ich spreche vor.
Der Greis fiebert stark, er ist völlig erschöpft und möchte ruhen. Die Mitreisenden erkennen ihn, sie dringen in sein Abteil. Und schon sind auch die Spürhunde der Neugier und der Furcht unterwegs. Die Reporter und die Polizei. Sie wissen, dass er geflohen ist. Sie sind entschlossen, ihn zu finden.
Am 3. März jährt sich der Todestag von Therese Giese zum 50. Mal. Die Münchner Kammerspiele eines ihrer Theater und das Literaturarchiv Monacensia erinnern mit einem Festival an die Schauspielerin. Nach dem Krieg und der Rückkehr aus dem Exil war Therese Giese Ensemblemitglied am Berliner Ensemble und an den Münchner Kammerspielen. Zu den Menschen, die ihr wichtig waren, gehören Katja und Klaus Mann. Mit beiden gründete sie Anfang 1933 die Pfeffermühle und machte politisches Kabarett gegen die Nazis, gegen den Hass, gegen die Dummheit. Sie ist unglaublich, das sagt Erika Mann in einem Comic bei einem Besuch in den Münchner Kammerspielen vor 1933. Die Münchner Comiczeichnerin Barbara Jelin zeigt sie im Zuschauerraum, neben ihr der Vater Thomas Mann und der Bruder Klaus, gezeichnet mit Buntstift, Kreide und Aquarell. Die Giese, ein Leben für das Theater, heißt der Comic von Barbara Jelin, entstanden im Auftrag der Kammerspiele. Und die Zeichnerin ist unser Gast im Bayern 2 Podcast Buchgefühl, Gespräch und Lesung. Willkommen, Barbara Jelin.
Vielen Dank.
Die Biografie von Therese Giese führt in die Zeit, mit der Sie sich, Barbara Jelin, zeichnend und schreibend intensiv beschäftigen, das 20. Jahrhundert und insbesondere die nationalsozialistische Diktatur, Thema mehrerer großer Arbeiten und Bücher. Sie zeigen, dass das Leben von Therese Giese in diesem Jahrhundert ein Zentrum hatte, das Theater. Eingangs gefragt, was macht diese Schauspielerin Therese Giese für Sie als Künstlerin so besonders?
Das ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil es gibt so viele Dinge, die mich an ihr begeistern und interessieren, umso mehr ich sie kennenlernen konnte. Therese Giese hat wirklich ein Leben für das Theater geführt. Und zwar schon ganz von Anfang an war das ihre Hauptanliegen, dass sie spielen kann. Ich muss spielen. Therese spielt. Und dass sie alles, wofür sie steht, immer in ihren Rollen im Theater wirklich verkörpern kann, wiedergeben kann, ausloten kann. Und dass sie das durch das Theater getan hat, dass sie ihre politische Widerständigkeit Zeit ihres Lebens und ganz besonders wirklich mutig und krass eben auch 1933 mit dem politischen Kabarett gemacht hat und das wirklich zum Ausdruck gebracht hat, gegen alle Schwierigkeiten, Widerständigkeiten und Gefahren, das ist schon begeisternd.
Man kann sie besten Gewissens als öffentlichen Menschen bezeichnen. Wir sehen Therese Giese in ihrem Comic Barbara Jelin beständig auf der Bühne. Interessanterweise ist sie, so scheint es, in eigener Sache ziemlich zurückhaltend. Aber über mich rede ich nicht, sagt Therese Giese gleich zu Anfang des Comics. Es gibt auch kaum Bücher mit Selbstaussagen über sie. Also tatsächlich, es war die Bühne und sonst nichts, oder?
Es war die Bühne überbordend. Ja, auch Film und Fernsehen, aber ja. Hauptsache Bühne. und sonst wenig. Sie war sehr sparsam, sehr diskret, auch sehr sorgfältig darin, was sie sozusagen auch autorisiert hat. Die Zitate, die es von ihr gibt, sind dafür sehr stark. Das hat sie auch selbst gesagt. Sie hat das Gefühl, um einen Umstand wirklich zu beschreiben, bräuchte es ein ganzes Buch. Und sie hat gesagt, ich hasse Interviews. Und das war eine große Form der Diskretion. Und das hat natürlich total vielschichtige Gründe. Das hat mich natürlich beschäftigt, weil ich ja über sie erzählen will und so wenig über sie rausgefunden habe. Und ich finde es unzulässig, zu stark zu interpretieren. Und gleichzeitig sind das schon große Teile ihrer Persönlichkeit, ihre Beziehung mit Erika Mann. Sie hat nie drüber gesprochen. Die Tatsache, dass sie hier zurückkam in ein Nachkriegs-München.
Und dort auch als konfrontiert Jüdin war wieder mit Antisemitismus und Hass.
Und konfrontiert war ständig, immer wieder mit Antisemitismus und ja mit dieser Tatsache einer Nachkriegsgesellschaft, in der einfach viele ihrer Freunde und Bekannte nicht mehr da waren, geflohen oder tatsächlich ermordet. Und wie damit umzugehen ist, das hat sie wenig kommentiert, dann sehr pointiert, aber schon diskret. Und diese Form der Diskretion, das hat zwei große Gründe. Das eine ist, dass sie wirklich ja von Kind an einfach in Gefahr war durch ganz viele Anteile einfach ihrer Person, ihrer Situation als Jüdin, als queere Frau, als immer politisch links stehende Person und da natürlich sehr vorsichtig immer damit umgehen musste. Und das andere ist, sie hat sich selbst nicht besonders wichtig genommen. Und deswegen auch das, glaube ich, wirklich in den Hintergrund ganz gezielt gerückt.
Das finde ich sehr beeindruckend. Also man kann, glaube ich, über sie sagen, sie war alles andere als eine Diva. So im allgemeinen Sinn, wie wir uns das vorstellen. Es gibt diesen schönen Satz, ich bin ein alleiniger Mensch, der ja mehrfach auch im Comic von Ihnen, Barbara Jelin, über Therese Gieser zitiert wird. Sie wurde 1898 in München geboren. Schon in der Schule erlebte sie antisemitische Diffamierungen, wie sie auch zeigen in ihren Bildern. Sie sollte, das hat sie selber später über sich gesagt, sie sollte etwa den Herrn Jesus umgebracht haben. Aus welchen Verhältnissen stammte Therese Giese und was führte sie zum Theater?
Sie stammt aus einer angesehenen Münchner jüdischen Kaufmannsfamilie, die sehr weltoffen aufgewachsen ist, auch mit Theater bürgerlich. Sie hat gesagt, ich habe viel gelesen, ich habe viel Theater gesehen, das hat mich inspiriert. Gleichzeitig in die katholische Grundschule gegangen, dort schon einfach beschimpft worden, diskriminiert worden. Und ihr Entschluss, dass sie sagt, ich wollte zum Theater, das muss sehr früh gegangen sein. Auch darüber hat sie nicht so viel gesprochen, außer das wollte ich halt. Aber das wollte sie sehr stark.
Man muss ja auch vielleicht nicht mehr sagen, ja, ich wollte es, Punkt.
Und ich glaube, dass das da schon sich eben manifestiert hat, dass sie immer die Widerstände für sich verwandelt hat. Also sie hatte ja gar keine andere Wahl. Also sie hat von allen Seiten, auch von ihrer Familie gesagt, aber du bist doch gar nicht schön. Du kannst nicht zum Theater oder du bist zu dick. Und sie hat gesagt, ja, aber ich mach's trotzdem. Und ich glaube, das war schon immer eine Form der sehr mutigen Selbstermächtigung, die gesagt hat, ich mach's trotzdem. Ich spreche vor. Und dann hat sie auch gesagt, ich habe von Anfang an nur alte Rollen gespielt, weil ich ja nicht normschön, nicht eingepasst war für die Rollen für eine junge Frau, das Gretchen, das Klärchen, das Käthchen, das hat sie nie gespielt.
Dann lieber Marthe Rull im zerbrochenen Krug und viele, viele andere große Rollen älterer Frauen. Barbara Jelin, Sie zeigen Therese Giese in ihrer expressiven, stets auch erkundenden Bildsprache gerne im gelben Kleid oder im gelben Mantel, die Haare erst rot, später dann allmählich grau werdend. So läuft sie von Bild zu Bild, von Bühne zu Bühne, in Deutschland, im Exil. Wie haben Sie sich selber diese Frau erzeichnet?
Das ist ja immer dieser spannende Prozess und wo ich auch so froh bin über meine Form des Zugangs, dass ich mit dem Zeichenstift eine Form der Annäherung mir schaffe. Natürlich habe ich wahnsinnig viel gelesen und recherchiert und mit Quellen umgegangen, aber hier geht es immer wieder um Bilder. Das heißt, ich zeichne wirklich erstmal die Fotos ab. Ich erzeichne mir auch ein Erkennen oder ein Erfassen ihrer Persönlichkeit durch das Abzeichnen, durch das Zeichnen. Aber dann geht es ja weiter. Ich zeichne sie ja in Situationen, von denen wir keine Fotos haben. Das bedeutet, ich nehme hier alles, was ich an Recherche finden kann und imaginiere das dann. Und das mit den Farben, das Sie angesprochen hatten, das ist nämlich ganz relevant. Sie hat selber gesagt, ich war rothaarig. Wir haben nur Schwarz-Weiß-Fotos. Ich kann nicht
wirklich. Dann kannst du mir erahnen, ne? Bei den jüngeren Aufnahmen.
Ich kann manche Setzungen tatsächlich machen. Die Farben versuche ich natürlich da auch einzusetzen in einer Form der Vergegenwärtigung dieser Geschichte, ihrer Geschichte. Und das Zeichnen führt auch immer ja wieder, also man forscht da fragender Prozess zu neuen Fragen, wenn ich sie in eine Szenerie setze, zum Beispiel in das Nachkriegsmünchen. Wie sah dieses München aus? Und so reichert sowohl die Zeichnung die Recherche an, die Recherche wieder die Zeichnung.
Stets ein spannender und intensiver Prozess. Die Comiczeichnerin Barbara Jelin zu Gast im Bayern 2 Podcast Buchgefühl, Gespräch und Lesung. Heute in Erinnerung an die große Schauspielerin Therese Giese. Barbara Jelin, der Satz Therese spielt, ist ein Leitmotiv in ihrer Comicbiografie. Im Zentrum steht dann die berühmte Premiere von Bertolt Brechts Mutter Courage und ihre Kinder am 19. April 1941 in Zürich. Eine Doppelseite zeigt sie und die Kinder, Katrin, Eilif und Schweizer Kaas. Therese Giese als Mutter Courage steht auf dem Kopf, das blaue Tuch auf dem Wagen und ruft oder singt, das Frühjahr kommt, wach auf, du Christ, der Schnee schmilzt weg, die Toten ruhen und was noch nicht gestorben ist, das macht sich auf die Socken nun. Wie hat sie sich diese Rolle angeeignet, die ja wirklich eine der ganz großen prägenden für sie war?
Brecht war es für sie wahnsinnig wichtig.
In vieler Hinsicht, wie wir auch im Comic lesen können.
Genau, in ganz vieler Hinsicht und ja auch solange er dann noch gelebt hat, immer wieder. Sie hat gesagt, den Brecht muss man lesen, den muss man singen, den muss man verstehen. Man muss aber auch sagen, diese Schlagzahl an Premieren im Zürcher Exil war immens hoch. Das war keine lange Vorbereitungszeit, die sie hatte. Sie hat gesagt, die Stücke sind uns wirklich reingefallen ins Theater, weil das das einzige Haus war, was freie Stücke spielen konnte, europaweit. Und so
im Krieg, ja, also der Krieg. Und das ist ja auch das Spannende, genau, das zeigen sie ja auch, wie die Wirklichkeit der 40er Jahre dann auch in diese Inszenierung mit hineinkommt.
Richtig. Und diese Schlagzeile, diese Wirklichkeit, der gepackte Rucksack, den die SchauspielerInnen immer hatten in der Garderobe, weil sie nicht wussten, ob die Deutschen doch noch einmarschieren in der Schweiz, das hat wahnsinnig zu einer Dringlichkeit auch beigetragen. Und immer wieder, die Courage hat sie ja sehr oft noch gespielt, hat sie aber darauf verwiesen, dass man Texte lesen muss, verstehen muss. Und zwar tatsächlich so im brechtschen Sinne, da waren die beiden sich schon auch sehr einig. Gleichzeitig war er ja auch hochbegeistert von ihr, weil er gesagt hat, dass sie genau seine Intention wirklich mit Leben füllt.
So Brecht also sinngemäß über Therese Giese, aber das muss schon eine sehr besondere Aufführung gewesen sein. Es ist schade, dass man sie irgendwie nicht heute sehen kann, ja?
Absolut. Das ist natürlich für mich auch richtig schade gewesen, dass ich diese großen Aufführungen nicht sehen konnte. Theater ist etwas Flüchtiges. Das ist ja auch ein Wesenszug davon. Es ist so, dass die Courage von 41 eine war, die auch zwar durchaus viel Aufmerksamkeit bekommen hat, aber gar nicht so viele Aufführungen. Das war wirklich eben aus dieser Situation in Zürich und dass die späteren Aufführungen, zum Beispiel 1950 dann in München, ja mit Brecht dann persönlich. 41 war Brecht selber nicht da, er war selbst im Exil, im Schwedischen, hatte ihr diesen Text geschickt. 1950 war er dann selbst da und hier war dann wirklich auch eben ein massiver Erfolg, vorher eine massive auch Skepsis, Kritik, Anfeindungen in der Presse und anonyme Briefe. Brecht wurde ja sehr stark politisch kritisiert in diesem Nachkriegsdeutschland im Westen. Und da hat sie gesagt, allein nur diese Aufführungen, dafür habe es sich schon gelohnt.
Die Münchner Aufführung thematisieren sie auch, aber eben ganz im Zentrum steht diese Züricher Aufführung, eben die große Doppelseite, der Wagen, die Kinder und eben Therese Giese als Mutter Courage auf dem Wagen stehen, sehr dynamisch. Warum wollten Sie dieses Bild gerne in das Zentrum stellen? Weil es die Rolle von ihr war?
Es war eine ihrer Rollen. Es gibt schon manche, aber die Courage war auf jeden Fall eine davon, so sagt sie das selbst auch. Ich habe das deswegen ins Zentrum geholt, weil das so vielschichtig tatsächlich erzählt, gleichzeitig, worum es ihr ging, um das Spielen, aber um diese Gleichzeitigkeit mit den politischen Ereignissen um sie herum, und zwar die, die sie persönlich betreffen, die aber gleichzeitig eben ganz Deutschland betreffen und sie wirklich in dieser Situation der Immigrantin, dieses Krieges, auch die Courage ist ja in einem Krieg und das hat natürlich viel miteinander zu tun gehabt. So habe ich das wirklich als Hauptbild etabliert. Auch deswegen, weil der Krieg sie ja noch einige Jahre begleitet hat und weil der Krieg prägend war natürlich auch für das ganze weitere Leben.
Andere wichtige Aufführungen kommen dazu in ihrem Comic Barbara Jelin. Auch diese in größeren Bildern und Panels, also etwa die Hauptrolle in Friedrich Dürrenmatts Der Besuch der alten Dame 1956 in Zürich. Aber auch ihre vermutlich berühmteste Rolle auf einer anderen Bühne, auf der Kabarettbühne mit dem Lied der Dummheit. Am Ende steht der Untergang, den ich herbeigeführt. Pass auf, es dauert nicht mehr lang und dann ist es passiert. Ein sehr aktueller Text, muss man sagen. Mit Erika und Klaus Mann hat Therese Giehse das Kabarett Die Pfeffermühle gegründet gegen die Nazis, gegen den Hass, gegen die Dummheit. Das erste Programm hatte Anfang Januar 1933 Premiere. Wie blicken Sie, Barbara Jelin, auf diesen Teil des Lebenswerkes von Therese Giehse? Was bedeutet das Ihnen?
Ja, das ist schon hochspannend und insofern, dass Therese Giehse sich damit wirklich einen großen Schritt weiter nochmal aus den Kammerspielen, wo sie schon ein Star war. Sie war fünf Jahre dort.
1926, glaube ich, hat sie angefangen.
Genau. 1926 fing sie an, 33 schon, 28 war sie ein Star der Kammerspiele. Sie hatte ja sogar, das ist wirklich auch eine absurde Wolte ihrer Geschichte, sie war ja nicht nur verehrt von den TheatergängerInnen, sondern auch verehrt von den Nazis. Hitler selbst hat sie gesehen, der völkische Beobachter hat sie gepriesen als deutsche Frau in diesem Hause, nicht wissend oder wissend, dass sie eigentlich Jüdin ist, und die haben ihr auch Schutz angeboten, das hat sie weit von sich gewiesen, und aus dieser ja aber gerade noch eher sicheren Position ist sie da den Schritt rausgegangen, hat gesagt, wir müssen etwas tun. Die Bande mit Erika bestanden schon, Erika war auch politisiert worden, sehr in diesen Jahren, und sie haben zusammen gesagt, wir müssen etwas tun, und sie haben einen Kabarett auf die Beine gestellt, als zwei Frauen, haben da ein Ensemble, Klaus Mann hat auch geschrieben, aber Erika und Therese waren
die Treibenden, ja.
Erika hat geschrieben, Therese hat Regie geführt und sie hat gespielt. Sie war das Zentrum dieser Pfeffermühle. Und in Nazi-Deutschland, also kurz bevor Hitler an die Macht kam, haben sie gestartet, wirklich ganz kurz, und mussten auch direkt danach beide fliehen nach Zürich. Erika Mann hat es geschafft, dass das gesamte Ensemble fliehen kann. Und das war hier, das muss man sich vorstellen, in München, 33 Januar, das war so eine Gleichzeitigkeit. Die Pfeffermühle hat Premiere mit diesem politischen Kabarett, Texten gegen Hitler, gegen die Nazis, während nur ein paar Häuser weiter im Hofbräuhaus Hitler seine Reden hält. Und aus dieser Situation heraus mussten sie fliehen. Und Erika Mann, da war sie die treibende Kraft, die haben sich schon auch sehr gebraucht gegenseitig, hat sie es geschafft, die Pfeffermühle in der Schweiz neu auf die Beine zu stellen. Das war gar nicht so leicht. Ausländer, Immigranten durften eigentlich nicht arbeiten
und
oder
sich
nur
auch
sehr
nicht politisch
und
äußern,
sich schon gar nicht politisch äußern. Man war sehr vorsichtig, und dann wurde ja auch aus Nazi-Deutschland tatsächlich das genau beobachtet, was wurde da gemacht. Also es war auch wieder gefährlich. Und dann haben sie dort angefangen zu spielen in der Schweiz mit sehr viel Beifall und Erfolg, immer in kleineren Etablissements. Auch in der Schweiz gab es dann, es kam zu Saalschlachten von den Frontisten, also Schweizer Nazis, die die Vorstellungen gestört haben, und es wurde dann letztlich auch Vorstellungen untersagt. Es gab wahnsinnig viele Schwierigkeiten, dann hatten sie keinen Pass mehr. Sie waren staatenlos, und nur durch die Heirat mit einem homosexuellen britischen Autor konnte Therese Giehse wieder einen Pass haben und konnte wieder reisen. Und dann sind sie durch Europa gezogen, wirklich mit dem sogenannten Rumpelfort, mit Erika am Steuer, Therese neben ihr. Auf dem Rücksitz war das Bühnenbild, das Ensemble ist nachgereist und sie sind von Haus zu Haus gezogen. Und die Länder, die nicht von den Nazis besetzt worden waren, wurden immer weniger, bis dahin, dass sie ja sogar es in den USA versucht haben. Und das ist gescheitert. Es war das erste Theater, das wirklich von Frauen geführt war.
Auch daran sollte man erinnern und muss man unbedingt erinnern. Sie blieb Therese Giehse in der Schweiz und kehrte dann eben nach dem Krieg nach Deutschland zurück, war in Ost-Berlin, eben am Berliner Ensemble bei Brecht, und kam dann aber auch nach München zurück. Die Mutter Courage-Aufführung 1950 in der Regie von Brecht an den Kammerspielen haben wir schon erwähnt. Zu München, Barbara Jelin, hatte sie ein ambivalentes Verhältnis. Die Erfahrung des Antisemitismus in der Kindheit, die Erfahrung, den Aufstieg des Nationalsozialismus in der Stadt zu erleben, die Begegnungen mit dem Hass nach dem Krieg, aber trotzdem ist sie zurückgekommen an eine ihrer Bühnen, die Kammerspiele, wo dann im Comic und auch in der realen Biografie weiterhin gilt, Therese spielt bis zum Ende ihres Lebens. Was würden Sie sagen, Barbara Jelin, was hat München für Therese Giehse bedeutet?
Erstmal war es ihr Zuhause und dann war das nicht mehr ihr Zuhause, weil sie gezwungen war, wegzugehen. Und ich glaube, das wurde nie wieder ihr Zuhause. Das hat sie schon auch durchblicken lassen.
Wir sagen ja auch so leicht, ging ins Exil, aber wir können uns gar nicht vorstellen, was das auch für einen Riesenschritt für die Menschen, die es betrifft, bedeutet.
Ja. Was aber ihr Zuhause war, war das Theater. Also ein Zitat von ihr ist, ich komme nicht nach München zurück, ich komme an das Theater zurück, an die Kammerspiele. Die Kammerspiele haben ihr sehr viel bedeutet, obgleich es für sie auch ein schwieriger Ort war. Also sowohl natürlich, bevor sie fliehen musste, auch da gab es Nazis. Und als sie zurückkam, gab es viele, die einfach Karriere gemacht hatten unter den Nazis. Das ist, war eine extrem ambivalente Situation. Ich finde das wirklich schwer vorstellbar, wie man da wieder zurückkommt. Sie hat aber auch später, es gab ja durchaus politische Uneinigkeiten, sie hat dann gespielt mit Peter Stein.
Den sie als eigentlich einzigen der jungen Regisseure, die dann kamen, sehr geschätzt hat.
Sehr geschätzt hat. Sie hat dann gesagt, auch sie hat sich dann den Jungen zugewandt. Und der ist dann ja in politischer Uneinigkeit weggegangen von den Kammerspielen und da ist sie mitgegangen. Sie ist mit ihm gegangen und hat
nach West-Berlin,
West-Berlin und hat dort gespielt. Das bedeutet also schon, dass sie auch immer diese Schritte wieder rausgegangen ist. Sie hat dann ganz am Ende ihres Lebens den Brecht-Abend gemacht und sie war nicht mehr Mitglied des Ensembles die letzten zwei Jahre ihres Lebens. Also diese Brüchigkeit hat sie schon auch sozusagen mitgelebt. Und sie war immer unterwegs, sie hat Film gemacht, sie ist oft in die Schweiz gegangen, hat dort gespielt, hat überall gespielt.
Münchner Geschichten, da war sie dann auch dabei.
Die Münchner Geschichten sind etwas, was so wichtig ist, weil man sie dadurch noch kennt. Das ist was, was zumindest so meine Generation noch kennengelernt hat. Und das heißt ja auch eine ganz feine Rolle, die sie darin hat. Das ist sehr gut besetzt und sie ist sehr eindrücklich da, als auch jemand. Sie ist ja ganz zart und schmal geworden am Ende ihres Lebens, aber sie steht da, sagt wenig und ist absolut eindrücklich.
Am 3. März jährt sich Therese Gieses Todestag zum 50. Mal. Die Münchner Comic-Künstlerin Barbara Jelin hat aus diesem Anlass einen Comic über die Schauspielerin gezeichnet, die Giese ein Leben für das Theater vorgestellt wird. Der Comic am 8. März im Rahmen eines mehrtägigen Festivals zu Ehren von Therese Giese, ausgerichtet von ihrer alten Bühne, den Münchner Kammerspielen und auch dem Literaturarchiv Mona Zensia. Alle Informationen gibt es dazu auf der Seite der Kammerspiele. Barbara Jelin, zum Ende ihres Comics sagt Therese Giese, wieder im gelben Mantel, es war nie Fleiß, es war alles Interesse und eigentlich bin ich stinkfaul. Eine schöne Selbstbeschreibung. Was verrät dieser Satz über Therese Giese? Ich musste lachen.
Absolut. Und ich bin froh, dass ich das zumindest an ein paar Stellen unterbringen konnte, dass sie natürlich einen wahnsinnig guten Humor hatte. Auch in ihrem Schauspiel, aber auch persönlich. Das ist auch, was Leute, die sie kannten, sehr loben. Also sagen, das ist eigentlich das, was auch so eine unglaubliche Kraft gegeben hat, ne? Der Humor, den sie hatte, eben trotz oder weil oder auch, denke ich, aus Notwendigkeit ja eines nicht leichten Lebens. Und gleichzeitig natürlich auch dieser wahnsinnige Widerspruch. Sie hat so unglaublich viele Rollen gemacht. Ja, wirklich teilweise auch. Sie hat ihre eigene Gesundheit extrem aufs Spiel gesetzt, weil sie so viel gespielt hat. Und gleichzeitig sich selber da eben gesagt, ja, eigentlich bin ich stinkfaul. Das ist natürlich nicht wahr. Und gleichzeitig bedeutet es aber auch ihre, würde ich sagen, ihre innere Gelassenheit dazu, dass sie sagt so, ich spiele, weil ich das will. Es ist Interesse und nicht, weil ich das muss. Es ist mir total bewusst, dass ich als Zeichnerin, ich bin ziemlich tief in den Stoff eingestiegen und gleichzeitig gibt es natürlich viele Leute, die sich auch mit Therese Giese ganz auch explizit an verschiedenen Stellen deutlich genauer auskennen und ich habe eben das Glück, auf diese Quellen zurückgreifen zu können, auch mit Expertinnen sprechen zu können, auf diese gesammelten Zitate zurückgreifen zu können, auf die Interviews und daraus webe ich einen biografischen Teppich und reiche ihn mit den Zeichnungen an.
Genau zu nennen wären dann zum Beispiel Gunnar Wendt oder auch Irmela von der Lühe, die Sie ja auch bei der Arbeit am Comic sehr unterstützt und beraten haben.
Mit denen durfte ich beide sprechen und ohne Rat und diese Quellen, auf die ich zurückgreifen kann, diese Biografien, die es von ihr schon gibt, wäre das gar nicht möglich.
Also ist es eigentlich auch eine kleine Ensemblearbeit, die wir hier sehen können.
Unbedingt. Natürlich auch Hand in Hand mit den Kammerspielen. Das ist auch ein Auftrag, den ich gar nicht genug schätzen kann. Dass eine Institution wie die Kammerspiele sich so Erzählformen wie dem Comic öffnet, großartig.
Barbara Jelin, vielen Dank für den Besuch im Studio und das Gespräch.
Ich habe zu danken.
Barbara Jelin im Gespräch über eine Comicbiografie der Schauspielerin Therese Giese. Die Lebenserzählung in Bildern wird am 8. März bei einer Giese-Gala in den Münchner Kammerspielen vorgestellt, Teil eines kleinen Festivals in Erinnerung an die Schauspielerin, die am 3. März 1975 vor 50 Jahren starb. Das Theater, an dem Therese Giese lange engagiert war, vor und nach der nationalsozialistischen Diktatur, und das Literaturarchiv Monazensia widmen der Bühnenfrau eine Reihe von Veranstaltungen. Unter anderem gibt es einen Hörspaziergang. Im Bayern 2 Podcast Buchgefühl, Gespräch und Lesung wollen wir aus diesem Anlass auch an Therese Giese erinnern, mit der einzigen Studiolesung von ihr, die für den BR entstanden ist. Sie las 1960 Elisabeth Castoniers Erzählung Flucht und Ende des Grafen Tolstoi. Auf dem Manuskript der Produktion ihre handschriftliche Signatur schwungvoll Giese. Mit diesem Tondokument gerät eine weitere Lebensgeschichte in den Blick, die der Schriftstellerin Elisabeth Castonier. Sie lebte zeitweise in München und musste als entschiedene Gegnerin des Nationalsozialismus Deutschland verlassen. Im Mai 1933 wurden ihre Bücher verbrannt. Therese Giese liest Flucht und Ende des Grafen Tolstoi von Elisabeth Castonier.
Der 82-Jährige mit dem Patriarchenbart setzte sich an den Schreibtisch, es war 3 Uhr morgens, und schrieb an seine Frau, die im selben Hause wohnte. Mein Dasein ist unerträglich für mich geworden. Ich kann nicht länger in diesem Luxus leben und will endlich das tun, was andere Greise in meinem Alter in ihren letzten Tagen tun, der Welt entsagen und in Einsamkeit und Betrachtung leben. Der greise Graf Leo Tolstoi war längst zum berühmtesten Mann seines Landes geworden. Er hatte gewaltige Romane geschrieben, Anna Karenina, Krieg und Frieden. Er hatte als erster Christ des 19. Jahrhunderts eine radikale Lehre vom Frieden aus der Gewaltlosigkeit entwickelt und er arbeitete rastlos an seinen Ideen und ihrer Vervollkommnung. Die Armen seines Landes liebten ihn. Sie wussten, dass der Patriarch auf dem Schlosse Jasnaje Poljana ihr Dasein ändern wollte. Die Behörden fürchteten sich vor ihm. Sie sahen die Scharen seiner Anhänger nach Jasnaje Poljana pilgern und hielten ihn für einen Revolutionär, auch wenn er kein Blut vergießen, sondern die soziale Umwandlung durch Liebe und Erkenntnis bewirken wollte. Nun war er ein silberhaariger Greis und krank. Aber allem Ruhme, aller gefürchteten Größe zum Trotz, hatte die geplante Reise in die Einsamkeit den Charakter einer tragischen Groteske. Tolstoi floh vor Sonja, seiner Frau. Jahrzehntelang waren sie aneinander gekettet geblieben und hatten ihr Leben gegenseitig vergiftet. Sonja war eifersüchtig und hysterisch, eine Aristokratin, die kein Verständnis für die Ideenwelt ihres Mannes hatte. Ihr graute vor dem sozialen Umsturz, vor der Abschaffung der Leibeigenschaft. Noch mehr aber graute es ihr vor dem, was sie einfach nicht verstand. Es war etwas Grausames an der unbedingten Friedensliebe des Gatten, eine sanftmütige Tyrannei, die schwer auf ihr lastete. Sie spürte, dass ihr der Gatte immer mehr entglitt und sie wandte kleinliche weibische Methoden an, ihn an sich zu binden. Sie kontrollierte seine Korrespondenz, sie spionierte seine Ideen nach, indem sie nachts in sein Studierzimmer kam und den Schreibtisch durchwühlte. Sie intrigierte gegen seine Anhänger, die nach Jasnaje Poljana kamen und die sie hasste. Sie war wütend über die Gefahren, denen sich Leo Tolstoi aussetzte, indem er seine Lehre von der Gleichheit verbreitete. Der greise Patriarch sehnte sich nach Ruhe, und so stahl er sich nachts aus dem Haus. »Ich fürchte, dass sie mich erwischt«, flüsterte er seinem Hausarzt zu, Dr. Markowitzki, während er, der Arzt und die Tochter Sascha in fliehender Eile 2 Handkoffer packten. Draußen wurde verstohlen die Pferde eingespannt. 4 Uhr morgens war es am 28. Oktober 1910, als Tolstoi sein Haus durch eine Hintertür verließ. Ein Stallbursche leuchtete mit der Fackel einen Seitenweg entlang, damit man nicht am Haus vorüberfahren musste. Arzt und Tochter halfen ihm schweigend. Sie wussten, dass Tolstoi seit Wochen an schwerer Bronchitis litt. Sie unterließen es, ihm von seinem Vorhaben abzuraten. Er war ihnen bereits entglitten. Sie durften ihn nicht halten. Er folgte einer mystischen Bestimmung. 3 Stunden lang musste Tolstoi auf dem kleinen Bahnhof Sciocchino auf den Zug warten. Man hatte kein endgültiges Ziel der Reise festgesetzt, als ahnte man bereits ihr unvermeidliches Ende. Nur eine Zwischenstation fasste Tolstoi ins Auge, die allererste, das Kloster Optina. Dort in der Nähe lebte seine Schwester Maria und ihre Tochter in einer Einsiedelei. Dort hoffte der Dichter, den nächsten mystischen Anruf zu erhalten, der ihn weiterwies. Der Zug war überfüllt und überheizt. Russland war um ihn. Bauern, kleine Leute, Holzbänke, der beizende Rauch des russischen Tabaks. Sein Husten verschlimmerte sich und er begann zu fiebern. Aber man hatte ihn erkannt. Und die unerbittliche Grausamkeit der Verehrung umdrängte ihn. Man befragte ihn, man suchte seine Weisheit zu erhaschen. Ein Bauer aber riet dem sterbenden Sucher das eine, das ihm Not tat. Väterchen, bleibe gleich in Optina und kümmere dich um dein Seelenheil. Erschöpft erreicht er das Kloster. Es ist zu spät, um die Schwester aufzusuchen. Er bleibt über Nacht im Gästehaus, schreibt an Sascha, die Tochter, und legt sich schlafen. Aber Tolstois Reiseziel konnte nicht verborgen bleiben. 3 Urmächte verfolgten ihn. Die Eifersucht, die Neugier und die Furcht. Seine Frau Sonja, die Reporter und die Polizei. Diese Urmächte sind findig und haben scharfe Sinne. Schon am nächsten Morgen erfuhr Tolstoi, dass Sonja einen missglückten Selbstmordversuch im Schlossteich gemacht hatte. Ein 2. war knapp verhindert worden. Diese Nachricht zog ihn nicht zurück. Im Gegenteil. Sie beschleunigte seine Flucht. Er entschloss sich, seine Schwester nur kurz aufzusuchen und dann weiterzureisen. Noch einen langen Brief schrieb er an seine Kinder und einen kürzeren an die unglückliche, kurzsichtige, hysterische Frau, die er in sanftmütiger Grausamkeit verlassen hatte. »Finde dich ab. Du hast alle Selbstbeherrschung verloren, deshalb komme ich nicht mehr zurück. Glaube ja nicht, dass ich dich nicht mehr liebe. Ich liebe dich und du tust mir leid. Aber die letzten Monate unseres Lebens sind wichtig. Man muss sie richtig leben.« Er hatte Angst, dass Sonja ihm folgen könnte. Mit Sascha und dem Arzt, die ihm gefolgt waren, beriet er das nächste Reiseziel. Wohin sich wenden? Nach Odessa? Von dort nach Bulgarien? Oder vielleicht nach der Türkei? Tolstoi kann sich nicht entschließen. Er steckt sich wieder ein nahes Ziel, eine Zwischenstation. Er will nach Nowotscherska zu einem Neffen. Das bedeutet eine Bahnfahrt von 30 Stunden. Aber es sind 30 Stunden zwischen ihm und Sonja. Wieder beginnt die Flucht im Morgengrauen zum Bahnhof Kasjolsk und die Bahnfahrt ist schlimmer als die von Sciocchino nach Optina. Der Greis fiebert stark, er ist völlig erschöpft und möchte ruhen. Die Mitreisenden erkennen ihn, sie dringen in sein Abteil. Und schon sind auch die Spürhunde der Neugier und der Furcht unterwegs. Die Reporter und die Polizei. Sie wissen, dass er geflohen ist, sie sind entschlossen, ihn zu finden. Am Spätnachmittag wurde Tolstoi von Schüttelfrösten gepackt. Seine Temperatur hatte fast 40 Grad erreicht. Es war zu viel. Der Arzt drang auf die Unterbrechung der Reise auf der nächsten Station. Sie hieß Astapovo, eine ganz kleine Ortschaft. Einen Gasthof hatte sie nicht, auch keine Fremdenzimmer. Man hob den Kranken aus dem Zug und der bestürzte Bahnhofsvorstand stellte ihm zunächst ein Zimmer in seinem eigenen Häuschen zur Verfügung, das nahe an der Station lag. Tolstoi liebte asketische Räume. Hier in diesem Zimmer fand er die Armut, die er liebte, ein schmales eisernes Bett, einen Stuhl, einen kleinen Tisch, sonst nichts. Ehe er das Bewusstsein verlor, bat er flüsternd, man möge ihm sein Tagebuch, eine Kerze und Streichhölzer auf den Tisch neben sein Bett legen. Der Arzt stellte jetzt Lungenentzündung fest. Um Mitternacht kommt Tolstoi wieder zur Besinnung. Er fragt, ob er morgen weiterreisen könne. Sascha bejaht es, um ihn zu beruhigen. Er fällt wieder ins Delirium und ruft angstvoll, wir müssen uns retten. Am 1. November macht er den Versuch aufzustehen, um die Flucht von Sonja und Jasnaja Poljana und seinen großen Missverständnissen fortzusetzen. Er weiß nicht, dass er auf einer größeren Reise unterwegs ist. Die Tochter und der Arzt wissen es. Sie bestehen darauf, dass er liegen bleibt, und Alexandra schickt zwei Telegramme an die Spezialisten Nikitina und Semjonow. Tolstoi begann zu verstehen. Er bat darum, seinen liebsten Anhänger und Sekretär Tschertkow zu verständigen, unverzüglich zu kommen. Und in einem Brief an seine in Jasnaja Poljana zurückgebliebenen Kinder, Tatjana und Sergei, bat er sie um Verständnis dafür, dass er Tschertkow und nicht sie an sein Sterbelager rief. Auch jetzt noch, bis in die letzten Stunden hinein, ging es ihm darum, das Werk der vier Jahrzehnte fortzusetzen. Lebt wohl, so schloss er den Brief, versucht eure Mutter zu beruhigen und zu trösten. Ich liebe und bemitleide sie. Sonja wollte etwas anderes als Liebe, die mit Mitleid vermischt ist. Sie schrieb ihm einen flehenden Brief nach Optina. Seine letzte Adresse kannte sie noch nicht. Sie versuchte, ihre ständige Eifersucht zu erklären. Sie liebte ihn zu sehr. Sie wollte ihn für sich haben. Sie gab zu, ihn überwacht zu haben, aus liebender Eifersucht. Ich war sogar eifersüchtig, wenn du deine Teetasse jemand anderem als mir zum Einschenken gabst. Ich war eifersüchtig, weil du mich bei deinen Unterhaltungen ignoriert hast. Am Nachmittag des 2. November erhielt sie ein Telegramm vom Chefredakteur der Zeitung Das russische Wort. Er teilte ihr mit, dass ihr Mann schwer krank und mit hohem Fieber in Astapovo liege. Und Sonja entschloss sich sofort, zu ihm zu fahren. Neugier und Furcht waren ihr zuvorgekommen. Um den Bahnhof lagerte eine groteske Schar. Journalisten, Agenten, Fotografen. Sie belagerten das kleine Haus, das der Bahnhofsvorsteher inzwischen völlig für den Kranken und seine Ärzte geräumt hatte. Sie versuchten, Nachrichten zu erhaschen, Blicke zumindest auf die Randfiguren des Dramas, einen Platz am einzigen Telefon, das der Bahnhof besaß. Sonja kämpfte sich durch die Meute. Aber weder die Mediziner noch Alexandra erlaubten ihr das Betreten des Häuschens. Sie fürchteten, dass die geringste Aufregung die schwersten Folgen für den Patienten haben würde. Nicht einmal eine Unterkunft fand Sonja. Sie musste die Nacht in ihrem Sonderwagen verbringen, der auf ein Nebengeleis rangiert worden war. Inzwischen hatten die Spezialisten Makowitskis Diagnose bestätigt und zudem eine bedenkliche Herzschwäche festgestellt. Der Kranke selbst wusste nicht, wie aussichtslos seine Lage war. Seine Temperatur war etwas gesunken, er war bei vollem Bewusstsein, scherzte mit den Ärzten und diskutierte schon wieder über die Kunst zu leben, über seine Ideen, seine Weltanschauung. Dazwischen ergriff ihn wieder die Unruhe. Er erklärte, weiterreisen zu wollen. Er erkundigte sich besorgt, ob seine Frau seinen Aufenthaltsort erraten würde. Man verschwieg ihm ihre Anwesenheit, obwohl Sonja immer wieder versuchte, ins Haus einzudringen. Schließlich erklärte man ihr kategorisch, dass sie ihren Mann nur dann würde sehen dürfen, wenn er selbst ihren Besuch wünsche. Sie schreit, sie weint, sie hämmert gegen die Haustür und verspricht endlich, sich zu fügen. Natürlich traut man ihr nicht und zwei Krankenschwestern werden damit beauftragt, sie ständig zu überwachen. Sonja verweigert daraufhin zwei Tage lang jede Nahrung. Eine Waffe der Gewaltlosigkeit, die ihr Gatte so lange gepriesen hatte, und irrte immer wieder um das Häuschen, um wenigstens einen Blick durchs Fenster zu erhaschen. Vergebens, man hatte die Vorhänge zugezogen. Aber Sonja konnte sich trotz allem bemerkbar machen. Tolstoi erkennt einen Kopfkissenbezug aus Jasnaja. Dr. Makowitski hatte ihn achtlos entgegengenommen, um die Wäsche wechseln zu können. Betroffen erkundigt sich Tolstoi, ob Sonja ihm gefolgt sei. Der Arzt versucht zu leugnen, er erklärt, dass Tochter Tatjana die Bezüge mitgebracht hätte. Und Tatjana selbst versucht, das Thema zu wechseln. Tolstoi aber ist hartnäckig. Er will wissen, wo Sonja ist. Und wer sich um sie annimmt, da doch alle Kinder nun zu ihm gekommen seien. Es ist schwer, ihn zu beruhigen. Da Sonja selbst unsichtbar bleibt, ist es schließlich möglich. Inzwischen veröffentlichen die Ärzte ein Bulletin, in dem die Entzündung des linken Lungenflügels, Fieber und Bronchitis mitgeteilt wurden. Das Bulletin wird augenblicklich in der ganzen Welt veröffentlicht und die Welt bricht nach Astapovo auf. Ironischerweise ist der sterbende Tolstoi eines der ersten Opfer allermodernster Publicity, denn ein Kinooperateur erhält von einem gewissen Monsieur Pathé in Paris den Auftrag, möglichst alles in dem russischen Dorf zu filmen, Haus, Familie, Bahnhof und Persönlichkeiten. Aber nicht nur die Neugier nahm zu, sondern auch die Furcht. Das Ministerium schickte eine Abteilung berittene Polizei ins Nachbardorf, um eventuellen Demonstrationen vorzubeugen. Man fürchtet die Erregung, die das feierliche Ende des großen Sozialreformers hervorrufen könnte. Tolstois Zustand verschlimmerte sich. Er versuchte weiterzuarbeiten, seinem Sekretär zu diktieren, aber er brachte es nicht mehr fertig, deutlich zu sprechen. Alexandra ist jetzt um ihn, sein Freund und Verleger Garbukow und der Pianist Goldenweiser. Sie raten ihm zu ruhen, nicht zu arbeiten oder zu grübeln. Tolstoi schüttelt hartnäckig das silberne Haupt. Er murmelt, unmöglich, man muss immer denken. Man muss immer denken. Denken. Am Abend des 5. November bestand keine Hoffnung mehr. Tolstoi hatte das Bewusstsein verloren. Seine Hände tasteten unaufhörlich über die Decke, als suche er das letzte Band, das sein Lebenswerk, alle seine losen Enden verknüpfen könnte. Ein dritter Spezialist, ein Professor Berkenheim, kam aus Moskau und bestätigte, dass der Fall dem Geschick der Ärzte entrückt war. Man tat, was man noch konnte, ein besseres Bett, digitalis, ein Sauerstoffapparat. In diesen letzten Stunden begann sich noch eine andere Macht um Tolstoi zu sorgen. Eine Macht, von der er sich längst abgewendet hatte. Die russische Orthodoxie. Tolstoi hatte sie verlassen, er hatte sich sein eigenes System geschaffen, das System von der Gleichheit und von der Nächstenliebe, sanftmütig und tyrannisch zugleich, hatte er es erbaut und es hatte ihn von der Kirche getrennt. Jetzt traf ein Telegramm des Patriarchen ein, der ihn anflehte, sich mit der Kirche zu versöhnen, und noch am selben Abend erschien der Vertreter des Heiligen Synod, ein Vater Varsovini, der versuchen sollte, diese Versöhnung zu besiegeln. Die Ärzte und die Familie verboten den Besuch, aber der Geistliche blieb in Astapovo. Wie Sonja, die unglückliche Frau, versuchte nun auch der Pope, Zutritt zum Sterbezimmer zu bekommen. Zwei weitere Spezialisten kamen aus Moskau. Das Dorf, sämtliche Nachbardörfer, der Warteraum der kleinen Station sind überfüllt. Der Operateur des Herrn Pathé kurbelt und die Wissenschaft umsteht dicht an dicht das Krankenbett. Nur Sonja, die angetraute Frau, und die Kirche der Väter haben keinen Zutritt. Am 6. November rechnete man damit, dass Tolstoi die Nacht nicht überleben werde. Er selbst war auf alles gefasst. Lächelnd sagte er zu seinen Kindern: Das ist das Ende und es ist nichts. Es gibt doch noch so viele andere Menschen auf der Welt, außer dem alten Tolstoi. Und ihr tut, als gäbe es nur ihn. Er wünscht nicht mehr gestört zu werden. Er verbittet sich Spritzen und Medikamente. All das hat keinen Sinn mehr. Gott wird sich schon darum kümmern. Dann verliert er wieder das Bewusstsein. Nur einmal noch murmelt er kaum hörbar: Wahrheit, Wahrheit, ich liebe. Es sind seine letzten Worte. Man gab ihm nun Kampferspritzen und Sauerstoff, und um Mitternacht versammelten sich seine Kinder, die Ärzte, seine nächsten Freunde dicht gedrängt in dem engen Zimmer. Etwa um 2 Uhr morgens erlaubt man auch Sonja, den Raum zu betreten. Sie kniete an seinem Bett nieder, küsste seine Hände und bat ihn flüsternd um Verzeihung. Da man aber fürchtete, der Sterbende könnte, wenn auch nur einen Augenblick, wieder zum Bewusstsein kommen, zwang man sie, in den Nebenraum zurückzugehen. Aber Graf Tolstoi erwachte nicht mehr. Um 6 Uhr morgens am 7. November, keine 2 Wochen nach dem Beginn seiner mystischen Flucht, erreichte er sein dunkles Ziel und hörte auf zu leben. Jetzt erst ließ man Sonja, die Gefährtin vieler Jahrzehnte, wieder ins Zimmer und mit dem Toten allein. Draußen rauften die Reporter sich um das Bahnhofstelefon und das Bildnis des greisen Dichterpropheten erschien schwarz umrahmt auf der ersten Seite der russischen Zeitungen, sehr zum Ärger der Zensur. Die Behörden führten ihren eigenen, merkwürdig lächerlichen Kampf gegen den Toten weiter. Das Innenministerium, bestürzt über die Erregung, die im ganzen Land herrschte, untersagte die Bereitstellung von Extrazügen für die Überführung nach Jasnaje Poljana. Und während der Zar und die Duma Beileidstelegramme schickten, während die Universität zu St. Petersburg ihre Vorlesungen absagte, schickte das Polizeipräsidium eine Kompanie Kosaken, um den Schlosspark zu bewachen und Ruhe und Ordnung bei der Leichenfeier zu garantieren. Es fanden auch keinerlei Demonstrationen statt, trotz der 5000 Trauergäste, die sich einfanden. Weinend und schweigend defilierte die Menge am offenen Sarg vorüber. Studenten, ihre Lehrer, Jünger der Gewaltlosigkeit und Muschiks, immer wieder Muschiks, Kleinbauern, Leibeigene, für deren Rechte der Graf Leo Tolstoi jahrzehntelang gekämpft hatte. Wir haben einen Bericht über diese Leichenfeier von einem zeitgenössischen Schriftsteller. Er schreibt, der Tote habe seltsam klein und sehr mager ausgesehen. Aber sein Gesicht trug den verklärten Ausdruck eines Menschen, der in den ewigen Frieden eingegangen ist. So hatte die anscheinend sinnlose Flucht ihren großen Sinn gefunden und die ziellose Sehnsucht, die Tolstoi getrieben hatte, alles zu verlassen, hatte wohl ihr Ziel zu innerst längst gekannt.
Therese Giese liest Flucht und Ende des Grafen Tolstoi von Elisabeth Castonier in der Regie von Ria Hans. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks von 1960 und ein Archivschatz. Die einzige literarische Lesung mit der großen Schauspielerin, die für unser Haus entstanden ist. Wenn, war sie bei Hörspielproduktionen bei uns zu Gast. Mehr über Therese Giese in diesen Tagen in München im Rahmen eines Festivals an ihrer alten Bühne an den Kammerspielen, mit Begleitung auch durch das Literaturarchiv Monacensia. Im Bayern 2 Podcast Buchgefühl, Gespräch und Lesung feiern wir ein wenig mit, in Erinnerung an eine der großen Schauspielerinnen des 20. Jahrhunderts. Danke für Ihr Interesse, sagt Nils Beindker. Und hier noch ein Hörtipp. Ein großes Cyberpunk-Hörspiel, das ins 22. Jahrhundert führt.
Bist du bereit für das Turnier der Legenden? Gladiatoren des 22. Jahrhunderts kämpfen um Fame und Cash.
Babi, ist das menschlich? Gefährlich? Wow.
Mittendrin Stuntboy Kasumi.
Oh, shit. Vorsicht, Phoenix! Sie sind hinter uns!
Unter der glänzenden Oberfläche tobt der Kampf um die Zukunft.
Nach oben. Tauche weiter nach oben.
Erlebe die Kalypse im Game, das sich Leben nennt.
Epos in Game.
Neongrau. Von Aiki Mira. Ab sofort in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.